Ned Dickstein schien, dass Ashford sich gut gehalten hatte. Abgesehen von einem Kranz weißer Haare war er jetzt vollkommen kahlköpfig. Aber in seinen Augen glänzte immer noch der Funken intellektueller Neugier. Ashford begrüßte ihn ohne zu zögern. »Der junge Dickstein, ha, sowas! Willkommen, mein Lieber!« »Wie geht es Ihnen, Herr Professor?« »Prächtig, mein Junge. Binden Sie die Schürze ab und lassen Sie uns etwas trinken.« Dickstein grinste Sousa bedauernd zu und folgte Ashford in den Salon. »Sherry?« »Danke, einen kleinen, bitte.« Ashford reichte ihm ein kleines Glas hellen Sherry. »Nun lassen Sie hören, was Sie in all den Jahren getrieben haben.« Dickstein erzählte dem Professor die gleiche Geschichte wie Hassan und Sousa, dass er versuchte, Exportmärkte für israelischen Wein zu finden. Ashford stellte Fragen und vermied höflich, ihre gegensätzliche Auffassung von der politischen Moral Israels zu berühren, aber trotzdem war aus der distanzierten Art, wie er sich nach Israels Problemen erkundigte, der Wunsch nach schlechten Nachrichten herauszuhören. Sousa rief sie dann zum Lunch in die Küche. Beim anschließenden Kaffee sagte Dickstein beiläufig, »Vor 2 Wochen habe ich einen Kommilitonen von mir getroffen, ausgerechnet in Luxemburg.« »Yassif Hassan?« fragte Ashford. »Woher wissen Sie das?« »Wir haben noch Kontakt. Ich weiß, dass er in Luxemburg wohnt.« »Sehen Sie ihn oft?« Dickstein ermahnte sich vorsichtig, vorsichtig. »Ein paar Mal im Laufe der Jahre. Man kann nicht verschweigen, Dickstein, dass die Kriege, durch die Sie alles gewonnen haben, Ihnen teuer zu stehen gekommen sind. Seine Familie hat ihr ganzes Geld verloren und ist in einem Flüchtlingslager. Er hegt natürlich bittere Gefühle gegenüber Israel.« Dickstein nickte. »Ich hatte nur sehr wenig Zeit, war auf dem Weg zum Flughafen. Wie geht es ihm sonst?« »Ich finde ihn ein bisschen zerstreut. Plötzliche Aufträge, die er ausführen muss, abgesagte Verabredungen, merkwürdige Anrufe zu allen möglichen Zeiten, rätselhafte Abwesenheiten.« Das war das typische Benehmen eines Agenten, und Dickstein war nun hundertprozentig davon überzeugt, dass Hassan ein Spion war und die Begegnung mit ihm seine eigene Tarnung hatte auffliegen lassen. »Treffen Sie sonst noch jemanden aus meinem Jahrgang?« »Nur den alten Tobi. Er gehört jetzt zur Führung der Konservativen.« »Großartig. Er redete schon damals wie ein Oppositionssprecher, schwulstig und abwehrend zugleich.« Dickstein stand auf. »Ich helfe beim Abräumen. Dann muss ich zurück nach London.« »Daddy räumt ab. Wir haben eine Vereinbarung.« Sousa grinste. »Ich begleite Sie noch in die Stadt. Lassen Sie mich nur meine Jacke holen.« Ashford und Dickstein verabschiedeten sich voneinander. Dann kam Sousa zurück. Sie trug eine Samtjacke. Auf der Straße redete Dickstein viel, nur damit er einen Vorwand hatte, sie anzuschauen. Die Jacke war auf ihre schwarze Samthose abgestimmt und sie trug ein weites, cremefarbenes Hemd. Wie ihre Mutter verstand sie es, sich so anzuziehen, dass ihr glänzendes, dunkles Haar und ihre makellose braune Haut am besten zur Geltung kamen. Dickstein reichte ihr den Arm, nur damit sie ihn berührte. Es gab keinen Zweifel, dass sie die gleiche körperliche Anziehungskraft wie ihre Mutter besaß. Sie hatte etwas an sich, was einen Mann wünschen ließ, sie zu besitzen. Ein Wunsch, der weniger von Lust als von Habgier genährt war. Dickstein war jetzt alt genug, um zu wissen, wie falsch solche Wünsche waren, und um einzusehen, dass Eila Ashford ihn nicht glücklich gemacht hätte. Aber ihre Tochter schien das zu haben, was ihrer Mutter gefehlt hatte. Wärme. Es tat Dickstein leid, dass er Sousa nie wiedersehen würde. »Fahren Sie manchmal nach London?« fragte er. »Natürlich, morgen.« »Wozu?« »Um Sie zum Dinner zu treffen.« Nach dem Tod von Sousas Mutter war ihr Vater großartig gewesen. Mit 11 Jahren war sie alt genug, um den Tod zu begreifen, aber zu jung, um mit ihm fertig zu werden. Ihr Vater hatte sie beruhigt und getröstet. Und er betraute sie mit einer neuen Rolle. Sie wurde die Hausherrin. Mit 14 war sie für die Finanzen des Haushalts verantwortlich. Ihr Vater hatte ihr, genau wie ihrer Mutter, eine Rolle zugeteilt. Und wie ihre Mutter hatte sie sich gegen die Rolle aufgelehnt, während sie sie weiterhin spielte. Er wollte, dass sie in Oxford blieb, um erst zu studieren und schließlich Dozentin zu werden. Das hätte bedeutet, dass sie immer da gewesen wäre, um ihn zu versorgen. Sie behauptete, nicht gescheit genug zu sein und nahm eine Stelle an, die erforderte, dass sie wochenlang von zu Hause fort war und ihren Vater sich selbst überließ. Hoch in der Luft servierte sie Männern Getränke und Mahlzeiten und fragte sich, ob sich wirklich etwas geändert hatte. Auf dem Weg zum Bahnhof grübelte sie über ihr eingefahrenes Leben nach und darüber, ob sie sich dem alten Trott je würde entziehen können. Sie hatte eine Liebesaffäre hinter sich, die wie ihr übriges Leben ermüdend und nach vertrautem Muster verlaufen war. Manchmal ging sie mit Männern ihres Alters oder Jüngeren ins Bett, hauptsächlich weil sie ihre Körper begehrte. Sie war meistens enttäuscht. Sousa bedauerte schon den Impuls, der sie verleitet hatte, sich mit Ned Dickstein zu verabreden. Er war deprimierend typisch, eine Generation älter als sie und offensichtlich der Fürsorge und Aufmerksamkeit bedürftig. Was das Schlimmste war, er hatte ihre Mutter geliebt. Auf den ersten Blick war er eine Vaterfigur wie alle anderen. Aber irgendwie unterschied er sich von ihnen. Er arbeitete auf dem Lande, nicht an der Universität. Dickstein war nach Palästina emigriert, statt in den Cafés von Oxford zu sitzen und darüber zu reden. In der kurzen Zeit, die sie zusammen verbrachten, hatte er sie mehr als einmal dadurch überrascht, anders zu sein, als sie erwartete. Vielleicht hilft Ned Dickstein mir aus dem alten Trott, dachte sie. Und vielleicht mache ich mir wieder einmal etwas vor.